Es gibt ein paar Fragen, die ich als Pastor in regelmäßigen Abständen immer wieder beantworte. Also eine Frage: Wie ist das mit dir so und deinem Pastor sein? Muss man da auch studiert haben und wie ist das alles? Und tatsächlich, das ist wirklich so. Ich bin sehr dankbar für meine Ausbildung. Wer es genau haben will, an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen ist mein Theologiestudium gewesen. Aber in der Zeit des Studiums, und ich habe sehr viele gute Dinge im Studium gelernt und ich bin total dankbar. Und trotzdem gibt es Dinge, die vielleicht auf mein Leben mehr Einfluss gehabt haben als jetzt große neue Erkenntnis, lebendige, tiefe, verrückte Diskussionen, die wir geführt haben oder was auch immer. In der Zeit meines Studiums hat es einen Moment gegeben, der mich nachhaltig beschäftigt und beeindruckt hat. Es war eine kleine freie evangelische Gemeinde am Ort, dort, wo ich gewohnt habe. Sie war eine ältere Frau und sie kam, seit ich sie kannte oder seit ich die Gemeinde kannte, kam sie jeden Sonntag in den Gottesdienst. Aus irgendeinem Grund, und ich weiß gar nicht mehr genau warum, hatte ich den Eindruck, diese Frau ist ledig, sie ist nicht verheiratet. Aber dieser Gottesdienst an diesem Sonntag, es war, weiß nicht, irgendwie kurz vor Ende meines Theologiestudiums, dieser Gottesdienst war eine Erschütterung für mich. Nicht nur, weil sie überraschenderweise doch nicht ledig war, sondern verheiratet war. Kurz vor der Predigt ging ihr Mann nach vorne und erzählte. Er rang um Fassung. Aber nach und nach wurde deutlich, warum er in der Gemeinde nie zu sehen war. Er erzählte von sich, dass er irgendwann in den letzten Jahren ausgebrochen ist aus seiner Ehe, aus seiner Familie, auch aus seiner Gemeinde, aus den Freundschaften. Er hat eine Beziehung zu einer anderen Frau begonnen und hat sich, und das jetzt seine Worte, die er benutzt hat, hat sich richtig ausgetobt, in jeder Hinsicht über die Stränge geschlagen. Seine Frau, seine Familie, die Gemeindeleitung hat sich in dieser Zeit, sie hat sich intensiv bemüht, hat versucht, ihm zu helfen, ihn angebettelt, sein Leben nicht wegzuschmeißen. Nach einiger Zeit und nach wirklich vielen Gesprächen wurde ihm, seiner Frau, der Gemeinde und so wurde aber deutlich, dass das so nicht mehr weitergeht. Sie brauchte Distanz, die Familie brauchte Distanz, die Gemeinde brauchte Distanz. Während dieser Jahre, die dann kamen, hat die Gemeinde weiter immer wieder für ihn gebetet. Ich war bei solchen Gebetstreffen dabei und jetzt stand er vor der Gemeinde und er bat die Gemeinde um Vergebung. Er bat Gott und vor allen Dingen seine Frau um Vergebung, seine Familie, aber eben auch die Gemeinde um Vergebung. Die Leute, das war ein krasser Moment. Die Leute in der Gemeinde hatten Tränen in den Augen. Man merkte die Erschütterung auch für seine Frau und seine Familie. Das war der Moment und das eines der eindrücklichsten Momente war, als sie dann zu ihm nach vorne ging und sie ihn in den Arm genommen hat. Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit den Mut, ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren, hatte schmerzliche Konsequenzen gezogen und jetzt erzählte er, wie sehr ihm das geholfen hat, die Konsequenz, das nicht einfach nur so zu tolerieren, sondern die Konsequenz und die Klarheit, wie sehr ihm das geholfen hat, seine Schuld zu erkennen. Und es war wirklich ein Moment, den ich nie vergessen werde. Warum erzähle ich dir von dieser wichtigen Erfahrung? Wenn wir gleich den Text aus Offenbarung 2 angucken, dann ist mir ein wichtiger Unterschied ist mir ganz entscheidend. Und ich hoffe, dass du den Unterschied gleich beim Lesen bedenkst. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Umgang von Menschen in der Gemeinde, die wie dieser Ehemann sich in Sünde verlaufen haben, Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die kommen in die Gemeinde und in ihrer Art und Weise, durch die Lehre, die sie mitbringen, durch die Inhalte, die sie mitbringen, bringen Leute in der Gemeinde auf falsche Spur. Das ist ein Unterschied. Und mir ist der Unterschied gleich wichtig, das deutlich zu machen. Es geht hier im Text, worüber wir uns gleich Gedanken machen, um Menschen, die in der Gemeinde falsche Lehre verbreiten und unseren Umgang mit diesen Leuten. Lest mit mir, Offenbarung 2, ab Vers 12. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass du dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als eure Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zur Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehr um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Ich will an dieser Stelle eine kurze Vorbemerkung machen. Ich werde nicht auf alles in diesem Text eingehen. Warum? Ich sage euch das ganz offen, weil mir nicht alles klar ist, was in diesem Text steht. Wenn du mich nachher nach dem Manna und dem weißen Stein fragst, dann kann ich dir, und das kann ich gerne machen, dir ganz unterschiedliche Deutungen geben, weil es gibt ganz unterschiedliche Theorien darüber, was das Manna bedeutet und was dieser weiße Stein bedeutet und wie man das sehen kann. Meine Entscheidung für diese Predigt heute Morgen ist, weil diese Dinge aber für den Kern des Textes nicht entscheidend sind, will ich bei dem bleiben, was ich dir mit Sicherheit sagen kann. Also, mein erster Gedanke. Ich starte klar, habe ich den genannt. Diese Stadt Pergamon ist die Hauptstadt einer römischen Provinz in der heutigen Westtürkei. Pergamon war wie eine Festung auf dem Hügel gebaut und der Kaiser wurde dort in dieser Stadt als Gott angebetet. Und nicht nur er, sondern im Pergamon findet man auch Tempel von Zeus, Athene, von Dionysos. Und ein bisschen ätzender könnte ich jetzt sagen, Pergamon ist so antichristlich wie nur geht. Und deshalb sagt Jesus auch hier in Vers 13 in unserem Abschnitt, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Eure Stadt ist wirklich wie die Hochburg Satans. Christen werden abgelehnt. Ja, eigentlich normalerweise, wenn man diese Stadt anguckt, kann in dieser Stadt jeder glauben, was er will. Aber jetzt kommen die Christen und das, womit sie konfrontiert sind, sind solche Fragen wie, wie könnt ihr nur so eingebildet, so intolerant sein und nur an diesen einen Gott glauben, an Jesus Christus? Wieso sollen alle anderen Religionen denn falsch sein? Wieso denkt ihr, dass nur Jesus die Wahrheit ist? Wieso habt ihr nur diese eine Wahrheit? Und vielleicht kennst du solche Fragen. Denn wir heute in unserem westlichen Verständnis von Religion, 2000 Jahre nach diesem Brief, im Grunde genommen ist es bei uns nicht viel anders als für die Leute damals. Aber Jesus lobt diese Christen in Pergamon, wenn er sagt, du hältst am Bekenntnis zu mir fest. Diese Leute, die Christen haben sehr viel Gegenwind bekommen dafür, dass sie an Jesus festhalten. Sie glaubten, Jesus ist gekommen, weil meine Beziehung zu meinem Schöpfer durch meine Sünde, durch meine Fehler, durch meine Schuld zerstört ist. Wir haben gedacht, so ist menschliche Grundeinstellung, dass wir diesen Gott nicht brauchen und dass wir selber wissen, was gut ist. Wir wollen ohne Gott leben. Und wir haben dadurch keine Beziehung zu diesem Gott. Und dafür, gerade dafür ist Jesus gekommen, hat sein Leben gegeben. Er hat mir Vergebung von diesem Irrtum, von diesem, wo ich auf eigensinniger Spur unterwegs bin, dafür hat er Vergebung angeboten. Und dadurch startet, wenn ich das annehme, dadurch startet ein neues Leben mit Gott, der mich gemacht hat. Das ist das Evangelium, das ist der Kern christlichen Glaubens. Das ist dieses Bekenntnis, von dem diese Verse sprechen. Und Jesus sagt, daran habt ihr nicht gerüttelt, daran habt ihr festgehalten. Und das unter schrecklichem Druck. Denn die Ablehnung von dieser Christenreligion, von diesem Glauben, Vertrauen auf Jesus in Pergamon geht so weit, dass einer aus ihrer Mitte getötet wird. Jesus nennt ihn in diesem Text einen gewissen Antipas. Jesus nennt ihn meinen treuen Zeugen. Er hat festgehalten, auch wenn das bedeutet hat, dass er sein Leben verliert. Nico hat letzte Woche uns gut mitgenommen, was es bedeutet, wenn wir um das Evangeliums willen in Schwierigkeiten geraten und wenn es darum geht, treu zu bleiben. Und dafür, genau dafür, lobt Jesus die Gemeinde in Pergamon, dass sie sich nicht angepasst haben, dass sie nicht eingeknickt sind und das auch nicht unter Druck und Verfolgung. Und jetzt wird das spannend. Es kann sein, dass ich am Kern des Glaubens an Jesus festhalte, dass ich am Evangelium festhalte, aber dass es etwas gibt, was Jesus so sehr stört, dass Jesus sich gegen diese Gemeinde in Pergamon stellt. Es kann nämlich sein, dass ich im Kern dem Evangelium vertraue, aber anfange rumzueiern. Und ich will das erklären, was ich damit meine. Mein zweiter Gedanke. Ich eiere rum. Jetzt gibt es eine Entwicklung in dieser Gemeinde in Pergamon und ich sage mal grundsätzlich, was ich beobachte, ist, dass der Druck, die Kritik, die Ablehnung von außen, dass sie sich manchmal besser aushalten lässt, aber was passiert dann, wenn die Versuchung und die Verwirrung und die Sünde von innen herkommt? Wenigstens ist das, was Jesus hier anspricht in diesem Brief. Um das zu erklären, nimmt er uns mit auf eine kurze Reise durchs Alte Testament. Das Volk Israel war auf seiner Reise hin in das versprochene Land. Das Volk war aus der Sklaverei in Ägypten rausgekommen. Das Volk reist jetzt durch die Sinai-Halbinsel. Und das passt manchen Leuten, die da so auf der Route sind, das passt ihnen nicht. Sie wollen nicht, dass dieses Volk so durch ihren Hintergarten spaziert. Und manche machen das ganz handfest deutlich. Israel ist jetzt kurz vor diesem versprochenen Land und sie müssen durch eine Ecke ziehen, das einem gewissen König Balak gehört. Der will Israel auf keinen Fall durchziehen lassen. Und dieser König überlegt sich, wie kann ich diesem Volk schaden? Und er kommt zugegeben auf eine ziemlich seltsame Idee. Der König lässt einen kommen, das ist kein technisch sauberer Begriff, aber es ist ein Verfluchexperte. Einer, der sich hinstellen soll und soll dem Volk Israel die Pest an den Hals wünschen. Bileam heißt der, macht sich auf und will da zu Diensten sein. Du kannst in 4. Mose 22 und in den nächsten Kapiteln lesen, was dann passiert. Eine wirklich abenteuerliche Geschichte. Aber das Spannende ist, dass dieser seltsame Angriff auch von außen kommt. Dieser Fluch, dass es nicht gut ausgeht für das Volk Israel. Angriff von außen. Und der geht völlig ins, du wirst das nachlesen, wenn du diese Kapitel liest, der geht völlig ins Leere. Und dann passiert etwas, damals im Alten Testament, damals auf dieser Reise, diese Fluchaktion ist abgewehrt und dann passiert Folgendes direkt danach, 4. Mose 25, Vers 2. Die Moabiterinnen, das ist die Ecke, wo Israel gerade ist, die Moabiterinnen verführten die Israeliten dazu, ihren Göttern Opfer darzubringen. Das ganze Volk nahm an den Opfermahlzeiten statt. Sie warfen sich vor dem Götzen Baal nieder, den die Moabiter am Berg Pegor verehrten und begannen, ihn als ihren Gott anzubeten. Das Volk Israel, das Gott gerade aus Ägypten rausgeführt hat. Der Angriff von außen, dieser Angriff ist abgewehrt worden. Gott selber hat dafür gesorgt, dass das nichts wird. Jetzt kommt der Angriff von innen. Nochmal, um das deutlich zu machen, ich stelle mir das so vor, Israel hat nicht gesagt, was ist das für ein bekloppter Gott, der uns aus Ägypten geführt hat und wir wollen den gar nicht mehr. Und das haben sie nicht gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt haben, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist blöd. Das, was hier passiert, ist ein schleichender, innerer Angriff. Es kommt vielleicht ein zuerst verstohlener Blick. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Siehst du, diese Frau versteht mich. Sie meckert nicht so rum wie meine alte zu Hause. Wir haben Spaß zusammen. Siehst du, sie versteht mich. Und so liegt der nächste Schritt ganz nahe, dass die schönen, interessanten moabitischen Frauen, die glauben an einen anderen Gott. Mal sehen, was das so bedeutet und ich gehe da mal mit und was sie da zu essen haben, ist auch ganz lecker, das kenne ich noch nicht. Nicht dieser Reisefraß, den wir sonst immer zu essen haben und so, das macht auch ein bisschen Spaß, was wir da machen und so weiter. Wir sind doch offen und tolerant. Und es ist genau das, was wir in diesen Versen, dasselbe, was wir in der Offenbarung lesen, was Jesus zu dieser Gemeinde in Pergamon macht. Vielleicht nur kurz eine Klammer, ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Gott hat uns Menschen mit unserer Sexualität ein wunderbares Geschenk gemacht. Und Sex bedeutet eine tiefere Verbindung zu jemand anders, bedeutet eine innere Verknüpfung. Und dann ist natürlich ist dann der nächste Schritt nicht weit. Die Frau, mit der ich geschlafen habe, mit der gehe ich jetzt gerne feiern, das Essen schmeckt gut und was auch immer, das ist dann ein naheliegender Grund und ich lande am Schluss vor den fremden Göttern. Und dann ist dieser Schritt so klein und der Gemeinschaftssog ist so groß und die Verlockung so überwältigend und ich mache mit. Das ist das, was dieser Gemeinde in Pergamon passiert ist. Die Versuchung und Verlockung kamen nicht auf die harte Tour, sondern die Angriffe kamen von innen. Das, was von innen kam, aus dieser Gemeinde heraus, das ist das, was schwierig geworden ist. Der Text nennt hier die Leute Nikolaiten, haben wir schon in den Kapiteln vorher kennengelernt. Nochmal, was diese Nikolaiten genau gesagt haben, ist gar nicht so entscheidend, sondern dass die Gemeinde in Pergamon rumgeeiert ist, nicht für Klarheit gesorgt hat, sondern zugelassen hat, dass die Gemeinde von diesen antichristlichen Inhalten bedroht wird. Okay, jetzt denkst du vielleicht, Marco, ganz nett, was du mir jetzt hier erklärt hast. Was hat das mit mir zu tun? Mein dritter Gedanke. Ich muss mich entscheiden. Diese Verse sagen uns was als Gemeinde und sie sagen auch mir und vielleicht auch dir etwas als Einzelne. Es gibt zwei Ebenen, auf die diese Verse große Bedeutung haben, nämlich die Ebene der Gemeinde und die persönliche, private, hätte ich beinahe gesagt, Ebene. Kurz etwas zuerst zu uns als Gemeinde. Hier steht, und das ist die entscheidende Formulierung, hier steht, du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Das ist die entscheidende Aussage. Wie ich das verstehe? Du unternimmst nichts gegen die Leute, die eine falsche Lehre in die Gemeinde bringen. Ihr Gemeindeleute, ihr lasst es laufen. Ihr bringt dadurch die Leute in der Gemeinde in Gefahr. Die Leute in der Gemeinde werden verwirrt. Was gehört jetzt zum christlichen Glauben? Was gehört nicht zum christlichen Glauben? Und das, wozu Jesus uns herausfordert, ist, ich hoffe, das sagt er in Übersetzung, ich hoffe, dass du an dieser Stelle wachsam bist, dass du deine Bibel gut kennst und dass du solche Entwicklungen merkst und sie nicht einfach laufen lässt. Ich verstehe diese Verse zuerst als eine Warnung an die Gemeindeleitung und an die Leiter der Gemeinde. Duldet falsche Lehre nicht. Und ich will deutlich sagen, dass diese Herausforderung damals so gewesen ist bei der Gemeinde in Pergamon, dass sie bis heute aber anhält und kein Stück anders geworden ist. Leute kommen und sagen, ihr seid nur dann richtige Christen, wenn ihr diese Dinge noch zusätzlich tut. Oder Leute sagen, du bist nur dann Christ, wenn du diese Dinge lässt, wenn du sie nicht tust. Ich sage mal ein Beispiel. Ich könnte jetzt diverse, aber dass du einen Eindruck bekommst von dem, was uns auch als Gemeindeleitung beschäftigt. Vor einiger Zeit kam jemand in die Gemeinde auf den Gedanken, dass es für Christsein unter anderem auch entscheidend ist, dass Frauen Röcke tragen mit einer bestimmten Länge und dass Frauen beim Beten ein Kopftuch tragen. Alles andere, ich will, dass du den Unterschied genau, man kann das machen, man kann, wenn jemand das privat für sich macht, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn man das anfängt, zum Maßstab für die anderen zu machen und das verknüpft mit einer Aussage, nur dann bist du richtig Christ, dann wird es schwierig. Er hat nämlich ist beigegangen und hat angefangen, das bei anderen einzufordern. Wir waren mit demjenigen sehr schnell im Gespräch, um deutlich zu sagen, dass wir das in der Christusgemeinde nicht wollen, dass wir so das nicht verstehen. Und ich will auch deutlich machen, dass es das genau auch auf der anderen Seite gibt. Es kann das umgekehrte Leben. Nicht du musst Röcke tragen, sondern du musst diese Musik lassen, das darfst du nicht hören. Oder du darfst dieses Buch nicht lesen. Oder du darfst diese Serie nicht schauen. Oder du darfst diese Medizin nicht nehmen. Oder du darfst den Sport nicht machen. Oder sonst bist du kein Christ. Ich will dir an dieser Stelle sagen, als Christen haben wir an dieser Stelle oft mehr Freiheit, als sich das manche Leute vorstellen können. Und wenn du wissen willst, was diese Freiheit bedeutet, in 1. Korinther 10 findest du das beste Kapitel zu dieser Frage, wie man mit dieser Freiheit sinnvoll und gut umgeht. Ich will diese Gedanken verknüpfen mit einer Bitte. Leitung in Gemeinde hat eine große Verantwortung. Bete für deine Leiter um Weisheit, gut und angemessen zu reagieren. Wenn es darum geht, falsche Inhalte, falsche Lehre in der Gemeinde verbreitet wird, dass wir, du kannst dich darauf verlassen, dass wir das nicht laufen lassen, dass wir keine Zeit darüber vergehen lassen und gucken, was passiert, das werden wir nicht tun, sondern wir werden zeitnah reagieren und ins Gespräch kommen. Aber ich will auch nochmal an den Anfang der Predigt erinnern. Dann verheddert sich jemand in persönlicher Sünde. Es geht darum, jemanden, diese Person zurückzugewinnen, sie dafür zu gewinnen, Jesus zu vertrauen. Und wenn es nicht um eine Lehre für die Gemeinde, sondern einen persönlichen Irrweg geht, um persönliche Sünde, dann sehen wir, dann verstehe ich das als Pastor für uns als Gemeinde, dass es an dieser Stelle viel Spielraum für geduldig dabei zu sein, barmherzig zu sein, werbend um den Bruder und Schwester zu kämpfen. Ich weiß und ich will nur deutlich an dieser Stelle sein, so sind wir als Gemeinde nicht. Ich kenne Gemeinden, die an dieser Stelle dann eine ganz kurze Lunte haben und dann die Leute ruckzuck rausschmeißen. So sind wir nicht. Sondern wir sind bereit, an dieser Stelle mit Menschen mitzugehen, mitzukämpfen, mitzuleiden, gerade auch wenn sie sich verirrt haben. Ich will jetzt zu dieser persönlichen Ebene kommen. Und für mich steht in diesen Versen, und ich will das verknüpfen mit einem Vergleich, den Martin Luther mal gegeben hat. Er hat die Gefahr der Versuchung so beschrieben. Ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann wohl verhindern, dass sie auf meinem Kopf Neste bauen. Was er damit gemeint hat, ist, Gedanken können reizen. Gedanken können in Versuchung bringen. Dass mir diese Gedanken kommen, ist an sich keine Sünde, aber wohl, wenn ich zulasse, dass sich diese Sünde in meinem Herzen einnistet. Dieser Text sagt, und er betont das sehr deutlich, dulde das nicht. Lass nicht zu, dass diese Gedanken prägen, deine Zeit bestimmen. Jesus sagt, lass nicht zu, dass, um nochmal in diesem Bild zu bleiben, dass die Vögel auf deinem Kopf diese Nester bauen. Lass dich nicht einlullen. Eiere nicht rum. Und ich will das so sagen, dieser Text sagt deutlich, wie Menschen andere Menschen verleiten können. Wenn du Leute in deiner Umgebung hast, die dich verleiten, dulde das nicht. Der Kern dieser Verse, das Anliegen dieser Verse ist, schau, dass du nicht zu Fall kommst. Wenn du Dinge hast, wo du weißt, das ist für mich ein erster Schritt, in eine falsche Richtung zu gehen. Wenn du weißt, wenn ich diesen Schritt gehe, dann verlockt mich das. Und ich habe, wenn du das erlebt hast, dass das in der Vergangenheit, dass sich das wieder und wieder gekriegt hat in eine falsche Richtung. Und was es auch immer ist, es gibt manchmal so Informationen, Podcast-Sendungen, die dich zu Fall bringen. Es gibt manchmal Beziehungen, wenn du mit Leuten unterwegs bist. Du weißt, bei bestimmten Leuten, die ziehen dann über andere her und du merkst immer wieder, dass dich das kriegt und dass du dann mitmachst. Dann dulde das nicht. Ergreif praktische Schritte, es zu lassen. Halt dich fern. Und wo auch immer, in welchen anderen Bereichen das sein mag. Ich bin vorhin nicht darauf eingegangen, aber es gibt eine größere Dimension bei der Frage der Versuchung, die wir manchmal übersehen. Und Jesus spricht das in diesem Zusammenhang an. Jesus sagt, ich weiß, also er kennt die Situation, er weiß, in welcher Situation die Gemeinde in Pergamon sich befindet, er weiß das auch von uns heute. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst und jetzt kommt ein Punkt, über den ich nicht so viel sage, aber an dieser Stelle unbedingt was sagen will, nämlich Satan regiert und beherrscht diese Stadt. Jesus weiß, wo diese Welt böse ist. In dieser Stadt regiert der Gegner Gottes. Satan ist keine Legende, kein Märchen, keine fiktionale Idee, überhaupt nicht, sondern er ist real. 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Nochmal. Wenn der Teufel daherkäme, tatsächlich so offensichtlich, so laut brüllend, sucht, wen er verschwingt, und ich kann das schon von 3 Kilometer Abstand erkennen, ich würde um mein Leben laufen, ich würde Mauern errichten, ich würde das Böse davontreiben. Das Böse und Falsche kommt aber oft nicht angedröhnt, reißt sein Maul nicht ganz plakativ auf. Das Böse kommt oft leise dahergeschlichen und das in meinem Leben und das auch in der Gemeinde. Sünde wirkt interessant. Sie sieht verlockend aus, maßgeschneidert auf meine Bedürfnisse. Und hier in Vers 9 steht die Antwort. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ich hoffe, dass du das kennst aus deinem Leben mit Jesus, dass Sünde bekämpfen ein aktives Ding in deinem Alltag ist. Dass Sünde bekämpfen nicht etwas ist, was zufällig, was sich so gerade bei Gelegenheit ergibt, sondern dass es etwas ist, was du bewusst auf deinem Zettel hast. Und ich hoffe, dass du das tust, was hier steht, dass du dem Satan widerstehst, dass du der Sünde widerstehst, weil du unbeirrt an deinem Glauben an Jesus Christus festhältst. Soweit.